Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatorte, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Peter Ruprecht und auch heute präsentiere ich euch Fälle aus aller Welt. Bevor wir uns aber auf den nächsten Fall stürzen, ein Update zu unserem Fall aus Folge 1. Da ging es um die junge, angehende Ärztin aus Italien, Lorena Quaranta. Sie wurde im März 2020 von ihrem Lebensgefährten Antonio Deparce ermordet. Als Motiv gab Deparce an, sie habe ihn mit Corona infiziert. Diese Aussage hatte ja bereits der Haftrichter, völlig zu Recht, angezweifelt und so sieht es auch der mittlerweile ermittelnde Staatsanwalt. Die Corona-Geschichte soll lediglich andere Motive des Mordes verdecken. Dafür sprechen auch verdächtige SMS, die im Laufe der Ermittlungen auf Antonios Handy gefunden worden sind. So soll er kurz vor dem Mord versucht haben, sein Vermögen unter seinen Neffen zu verteilen. In welchem Zusammenhang dies mit dem Fall steht, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist jedoch, die Klage lautet auf vorsätzlichen Mord und Prozessbeginn soll am 17. März dieses Jahres sein. Darüber halten wir euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden und die ganze Story könnt ihr euch natürlich nochmal in Folge 1 von Tatorte anhören, zum Beispiel auf Spotify, Google Podcasts und vielen anderen Portalen. Ach ja, und übrigens, ab sofort findet ihr auf Instagram /Tatorte Podcast noch mehr Info zum Podcast und natürlich den aktuellen Fällen. Selbstverständlich könnt ihr uns dort auch schreiben zu den Fällen, aber auch wie euch zum Beispiel der Podcast gefällt, da würden wir uns sehr freuen. Aber vielleicht wollt ihr auch ein Teil der Sendung werden, dann folgt einfach dem Link in der Episodenbeschreibung und schickt uns eine Sprachnachricht. Und mit etwas Glück seid ihr vielleicht in der nächsten Folge mit dabei. So, und damit kommen wir jetzt zu unserem aktuellen Fall. Unser heutiger Fall spielt im New York der 80er Jahre. Eine Zeit, in der New York City mit einer extrem hohen Kriminalitätsrate zu kämpfen hat. Bandenkriege und rassistische Übergriffe gehören zur Tagesordnung, aber auch Selbstjustiz. Auch Hollywood nimmt sich in dieser Zeit des Themas an. In der Filmreihe Death Wish mit Charles Bronson mimt dieser einen eiskalten Rächer, der auf eigene Faust das Recht in die Hand nimmt. Von 1974 bis 1994 erscheinen insgesamt 5 Filme dieser umstrittenen Reihe. Und 2018 gibt es sogar ein Remake mit Bruce Willis in der Titelrolle. So umstritten diese Filme auch sind, die Amerikaner lieben sie. Gerade im New York der 80er Jahre fühlt sich die Bevölkerung von der Polizei im Stich gelassen und wehrlos. Ob und wie viel Einfluss diese Filme auf diesen Fall haben, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Tatsächlich aber spielt sich die Tat sehr ähnlich wie in einem der Filme ab. Wir schreiben den 22. Dezember 1984 in New York. Bernard Getz ist gut drauf. Er hat den Tag mit Freunden verbracht und macht sich gerade auf den Heimweg. Bernie, wie er von seinen Freunden genannt wird, ist 37 Jahre alt und ein Kind deutscher Einwanderer. Er hat an der New York University Elektrotechnik studiert und sich nach dem Studium ein eigenes Geschäft mit einem Elektronikreparaturdienst aufgebaut, also der kleine, große amerikanische Traum. Jetzt ist Bernie auf dem Weg zur U-Bahn, der Subway. Bernie hasst die Subway. Sie ist laut, schmutzig und gefährlich. Nur ein paar Jahre zuvor war er bei einem Überfall ausgeraubt und verletzt worden. Das sollte ihm nie wieder passieren. Und so kaufte er sich schon kurz darauf einen Revolver, einen 5-schüssigen Smith & Wesson Kaliber 38 Special, den er fortan unter einer weiten Jacke versteckt immer bei sich trug. 2 weitere Überfälle konnte er tatsächlich nur durch das Ziehen der Waffe verhindern. Doch heute Nachmittag sollte alles ganz anders kommen. Bernie steigt an der Haltestelle 14. Straße in die Expresslinie 2 Richtung Downtown. Direkt neben ihm sitzen 4 afroamerikanische Teenager. Es sind die 19-jährigen Barry Allen, Troy Canty, Daryl Cabey und der 18-jährige James Ramsaw. Sie stammen aus der South Bronx und wollen heute nach Manhattan. Raus aus dem Ghetto und ein bisschen Spaß in der Großstadt. Das ist ihr Plan. Geld dafür haben sie aber nicht. Da fällt ihr Blick auf den hageren Mann mit der weiten Jacke, der gerade eingestiegen ist. Bernie Getz. Sie bauen sich vor ihm auf und fordern $5 von ihm. Augenzeugen berichten später, dass Bernie aufstand und mit den Worten »Ich habe $5 für jeden von euch« seine Waffe zog und sofort das Feuer eröffnete. Er feuerte die gesamten 5 Schuss auf die Jugendlichen ab. Als sich noch eines seiner Opfer bewegt, soll er angeblich gesagt haben, »Du siehst noch ganz gut aus. Hier ist noch einer.« Doch Bernie hat keine Kugel mehr im Revolver. Völlig ruhig dreht er sich um und verlässt die Subway und flüchtet unerkannt durch das Tunnelsystem. Er mietet sich ein Auto und setzt sich nach Vermont und später nach New Hampshire ab. Nur wenige Stunden später hat New York eine neue Schlagzeile für die Medien. Zusammen mit einem Phantombild berichten sie über den Rächer von New York. Bernie wird jetzt zwar gesucht, aber auch als Held gefeiert. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die die Selbstjustiz anprangern. Die schwarze Gemeinde New Yorks geht auf die Straße und prangert eine rassistische Tat an. Die Bevölkerung New Yorks ist gespalten zwischen Bewunderung und Abscheu. Wie durch ein Wunder überleben seine vier Opfer. Doch der 19-jährige KB wird gelähmt bleiben und trägt einen dauerhaften Gehirnschaden davon. Dem Druck der Verhandlung und der öffentlichen Diskussion kann Bernie nicht lange standhalten. Er stellt sich am 31. Dezember 1984 der Polizei in New Hampshire. Nur wenig später beginnt der Prozess gegen Bernard Goetz. Ihm zur Seite stehen Top-Anwälte aus New York, finanziert durch Spenden von Bürgerwehren und ähnlichen Organisationen wie den Guardian Angels oder dem Congress of Racial Equality. In der Verhandlung gibt Bernie zu, auf die vier unbewaffneten Teenager geschossen zu haben, beruft sich dabei aber auf sein Recht auf Notwehr. Und tatsächlich, das Gericht entscheidet auf Notwehr. Ins Gefängnis muss Bernie trotzdem, denn er hatte keine Lizenz für seine Waffe. Das Urteil lautet 1 Jahr auf Riker Island. Doch wegen guter Führung ist Bernie schon nach 8 Monaten wieder auf freiem Fuß. Doch das ist nicht ganz das Ende der Geschichte. 1985 verklagte die Familie von Derek Cabey, der seit dem Vorfall ein Invalide ist, Bernie Goetz in einem Zivilprozess auf 50 Millionen Dollar. Das Gerichtsverfahren dauerte unglaubliche 11 Jahre lang. 1996 wurde der Familie 43 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen. Bernie meldet daraufhin Insolvenz an. Die Familie Cabey hat bis heute keinen Cent von ihm erhalten. Bernard Goetz lebt bis heute in Greenwich Village und verkauft mit seiner Firma elektronische Testgeräte. 2001 kandidierte er sogar erfolglos als Bürgermeister von New York und 2005 als Ombudsmann. 2013 wurde er nochmals verhaftet, als er versuchte, einer Zivilpolizistin Marihuana zu verkaufen. Immer wieder zum Jahrestag seiner Tat taucht Bernie auch wieder in den Medien auf und gibt Interviews. Auf die Frage, ob er rückblickend nach all den Jahren etwas bereuen würde, kommt bis heute immer die gleiche Antwort. Ich bereue nichts und ich würde es jederzeit wieder tun. Ja, der Fall von Bernard Goetz, dem Rächer von New York, ist bis heute umstritten und viel diskutiert. Und das völlig zu Recht. Es ist eine Geschichte von Selbstjustiz, Alltagsrassismus und der Rolle der Medien in diesem Fall. Also die Medien haben ihn ja auch von Anfang an zum Helden stilisiert. Aber die Frage ist, wie weit darf Notwehr gehen? Und wo beginnt die Selbstjustiz? In Deutschland ist im Strafgesetzbuch § 32 und im Bürgerlichen Gesetzbuch § 227 klar definiert. Und hier zitiere ich kurz, die Gebotenheit und Erforderlichkeit der Notwehrhandlung. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, wenn ich zum Beispiel mit den Fäusten angegriffen werde, ist es natürlich unverhältnismäßig, eine Schusswaffe zu ziehen. Also, nach deutschem Recht wäre Bernard Goetz nicht so leicht davon gekommen. Da der Fall aber vor einem amerikanischen Schwurgericht verhandelt wurde, hatten hier die Geschworenen das letzte Wort, also Zivilisten. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die bereits durch die Berichterstattung der Medien ja schon beeinflusst waren. Aber die Frage ist, wie ist eure Meinung? War das noch Notwehr oder schon Selbstjustiz? Wie weit darf Notwehr gehen? Schreibt mir auf Instagram /Tatorte Podcast oder hinterlasst eine Sprachnachricht unter dem Link zu diesem Podcast. Ja, und das war schon der heutige Fall. Ich freue mich bereits auf eure Antworten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.